Vielen Dank euch. Ja, auch von mir. Herzlich willkommen hier an Heiligabend. Herzlich willkommen auch ihr zu Hause. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Danke, Jonas. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, wer vielleicht schon mal da war. Das ist der Grand Canyon. Nevada, Arizona, so die Ecke liegt da so in den Vereinigten Staaten. Ich war vor ein paar Jahren dort mit ein paar Freunden. Wir standen da so am Rand dieser Schlucht und haben da so runtergeguckt und haben da noch so Witze gemacht, wie viel Bagger man wohl bräuchte, wenn man das jetzt selber machen wollte. Es ist schon ein großes Loch. Also das kann man wirklich so sagen. Unten durchfließt der Colorado River. Den sieht man da relativ gut, so von alle Positionen. Ein paar Jahre später waren wir dann nochmal dort als Familie und standen wieder an ziemlich fast genau der gleichen Stelle. Und ich muss euch sagen, es war einfach größer als gedacht. Also immer noch. Ich meine, da hat sich nichts verändert. Ich denke, selbst durch irgendwie Erosion oder was auch immer, es war immer noch einfach überwältigend, diese Weite, diese Tiefe, zum Teil über 1,5 Kilometer, glaube ich, tief an mancher Stelle von oben. Und obwohl ich das alles eben schon mal gesehen hatte, war es größer als gedacht. Und vielleicht ging es dir auch schon mal so mit irgendwas. Simon hat uns ja gerade vorhin schon so ein bisschen mit reingenommen. Man stellt sich was vor, ob das jetzt Größe, Länge, was auch immer sind, Distanzen, Entfernungen. Und mir ging es dieses Jahr tatsächlich auch mit Weihnachten so. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Feierst vielleicht schon viele Jahre, viele Jahrzehnte Weihnachten. Und vielleicht kann ich dich heute so ein bisschen mitnehmen und vielleicht ist es für dich auch größer als gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt. Wenn man sich was vorstellt und dann ist es einfach größer, als man sich es vorgestellt hat. Vielleicht deine Bonuszahlung zum Jahresende oder das Schwimmbad im Urlaub oder der Kofferraum vom neuen Auto oder das Geschenk zu Weihnachten. Wer von euch hätte sich am Jahresanfang vorstellen können, dass wir heute Weihnachten so feiern, wie wir es feiern müssen? Auch die Entwicklung, wenn sie jetzt auch keine positive ist, größer als gedacht. Also größer als ich zumindest gedacht habe. Und nachher, wenn wir Geschenke auspacken, wenn die Kinder die Geschenke auspacken, dann hoffen wir doch alle, dass es größer ist, als wir es uns vorgestellt haben. Und egal, wie du jetzt darüber denkst oder ob vielleicht kleiner manchmal doch besser ist, also jetzt gerade wenn ich an Corona denke zum Beispiel, darum soll es jetzt gar nicht primär gehen. Mir geht es darum, dass man sich was vorstellt, dass man sich was vorgestellt hat und dann kam es eben doch anders. Dann kam es größer, dann kam es besser, dann kam es positiver, als man gedacht hat. Und ich glaube, jeder von uns hier oder zu Hause hat ja irgendeine Erwartung von heute Abend. Also wir kommen jetzt aus der Adventszeit, wir haben vielleicht 24 Türle aufgemacht, 24 Mal Schokolade gegessen, 24 Mal was auch immer. Und wir haben doch diese Erwartung. Es ist doch Weihnachten, die Adventszeit davor, das ist die Zeit der Erwartung, des Wartens. Und mir ging es dieses Jahr, wie ich schon gesagt habe, mit Weihnachten so. Die Geburt Jesu, später sein Leben, sein Sterbe, ist mir dieses Jahr irgendwie größer vorgekommen, als ich es gedacht habe. Und ich weiß nicht, ob du heute zum ersten Mal davon hörst, ob du zum ersten Mal vielleicht heute bewusst davon hörst. Und vielleicht hast du so eine Ahnung oder zumindest eben eine Erwartung, schließlich bist du heute hierher gekommen, schließlich hast du eingeschaltet. Und vor ein paar Wochen hat der Alex hier über das Buch Daniel den Schluss gepredigt und da saß ich dahinter am Klavier und irgendwie habe ich so gedacht, es ist hochinteressant, was die Propheten schon viele Jahre, viele Jahrhunderte, bevor Jesus tatsächlich geboren ist, alles schon gesehen haben, verkündet haben, erwartet haben. Und Es war dann so in der Vorbereitung, dass ich mir gedacht habe, Weihnachten, Heiligabend, irgendwie Lukas 2, Weihnachtsgeschichte, man kennt das alles und so. Und mich hat das so fasziniert. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, was haben diese Menschen, die viele hundert Jahre vorher gelebt haben, was haben die für Erkenntnisse gehabt, was haben die für Prophetien niedergeschrieben, was sagt uns die Bibel dazu? Hatte die auch eine Erwartung an den, der da kommen soll? War ihnen das überhaupt bewusst, wer dieser Jesus ist? Und warum kam dann Jesus überhaupt auf die Welt? Was war denn sein Auftrag? Dem möchte man jetzt die nächste Minute ein bisschen auf die Spur gehen. Und wie schon gesagt, viele Propheten, darunter eben Daniel, auch Jesaja, Micha, haben das Kommen von Jesus angekündigt. Der Wolfgang hat am Sonntag davon gepredigt und hat gesagt, dass bei Micha waren es 790 Jahre. Daniel spricht in seiner Vision von, ich glaube, 460 oder sowas um den Dreh. Und spannend ist, dass selbst zu Abrahams Zeit und zu Moses Zeit wir schon Parallelen finden können, die auf das Leben, auf die Geburt von Jesus hinweisen, auf das Volk Israel, auf seine Beziehung zum Volk und zu seinem Erlösungswerk. Ich meine, ist ja klar, große Ereignisse werfen bekanntlich Schatten voraus. Aber die Frage, die ich mir dann gestellt habe, haben die sich das wirklich so vorgestellt? Der Messias, der Erlöser, kommt als Kind im stinkenden Stall zwischen Ochs und Esel auf die Welt. Ob die damit gerechnet haben, was für eine Macht Jesus haben sollte? Dass sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung letztlich die Weltgeschichte und dein und mein Leben für immer verändern kann oder verändert hat? Dass Blinde sehen, dass Lahme gehen, dass Tote wieder leben. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Selbst die Jünger haben es sich nicht vorstellen können und die waren dabei. Ich finde das extrem spannend. Und deswegen wollen wir jetzt mal gucken, was schreibt zum Beispiel Daniel in Kapitel 9, Vers 24. Da lesen wir, 490 Jahre, 30 Jahre vertan, müssen für dein Volk und die heilige Stadt vergehen, bis der Aufruhr gegen Gott zum Abschluss gebracht, die Macht der Sünde gebrochen und die Schuld gesühnt ist, bis eine ewige Gerechtigkeit herbeigeführt wird, die Prophetie endgültig bestätigt und der Höchstheilige gesalbt ist. Wir lesen in Micha, in Kapitel 5, den Vers 1, ganz bekannt. Doch du, Bethlehem in Ephrata, so klein unter den Hauptorten Judas, aus dir soll der hervorgehen, der mein Herrscher über Israel wird. Sein Ursprung liegt in der Vorzeit, sein Anfang in der Ewigkeit. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit heute Abend, also will ich euch jetzt nicht zumuten, uns mit dem Buch Micha näher auseinanderzusetzen, aber ich greife so ein bisschen vor. Er spricht dann in den folgenden Verse über den Auftrag, über den Auftrag, den der Herrscher haben wird, dass er seine Macht bis ans Ende der Welt ausstrecken wird, dass er Friedensbringer sein wird, dass er Götzebilder zerstören wird, dass er Zaubermittel zerstört, dass er die Wahrsager entlarvt. Kurzum, er wird für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Und zu guter Letzt schauen wir noch, was Jesaja schreibt. Auch ganz bekannte Verse in Kapitel 9 schreibt er ab Vers 1, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Du wächst den Jubel und machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit, sie jubeln wie beim Beuteverteilen. Dann in Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein. Gott hat ihm seinen Namen gegeben. Wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich. Auf Davids Thron seine Herrschaft hat für immer Bestand. Denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt Jahwe, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft. Und eine klare Verheißung, ein klares Versprechen, eine klare Aussage, die alle diese Verse, alle diese Propheten gemeinsam haben, vielleicht habt ihr die Markierungen bemerkt, ist, dass sie alle die Voraussage treffen, dass der da kommt, Gerechtigkeit schaffen wird. Eine ewige Gerechtigkeit. Aber nicht aus sich selber, sondern durch den Vater, durch Gott, den Vater. Wenn wir gerade die Verse im Jesaja uns nochmal anschauen, es wird berichtet, wie er heißen soll, was sein Name ist. Und dann dieses ganz entscheidende Wort, denn. Er regiert sein Reich auf Davids Thron, seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn. Also daraus kommt diese Herrschaft, diese Macht durch Recht und Gerechtigkeit. Jetzt ist das mit der Gerechtigkeit, gebe ich zu, eine schwierige Sache, weil Gerechtigkeit ist immer subjektiv. Also wird von dir anders wahrgenommen oder empfunden, wie zum Beispiel von mir oder von deinem Nachbar oder von meinem Nachbar, von meinem Kollege, wie auch immer. Was für der eine gerecht ist, es muss für der andere noch lange gerecht sein. Fußball zum Beispiel. Wir haben gerade vorhin schon von Fußball gehört. Also ich habe das erlebt bei uns zu Hause, war selbst, wenn wir fürs gleiche Team waren, das für der eine ein Elfmeter und für der andere nicht. Was ist jetzt gerecht? Oder ein besseres Beispiel vielleicht, mit dem, glaube ich, jeder was anfangen kann. Soziale Gerechtigkeit. Wie sieht es damit aus? 2017 hat der Spiegel zur Lage der Nation getitelt, das ist nicht fair. 2/3, 68% der Befragten haben mit eher nicht beziehungsweise überhaupt nicht der Aussage zugestimmt, dass die sozialen Unterschiede in Deutschland im Großen und Ganzen gerecht sind. Gut, ich gebe zu, für die Aussage brauche ich jetzt keinen Spiegelartikel. Selbst Jesus hat es in der Bergpredigt vor vielen Jahren schon auf den Punkt gebracht und hat erklärt, dass wir Menschen hier auf dieser Welt Gerechtigkeit vergeblich suche und schmerzlich vermisse. In der Seligpreisung sagt er, selig sind, die es hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Sie sollen satt werden. Und es tut mir jetzt wirklich leid, auch an Weihnachten, muss ich euch sagen, auf dieser Welt gibt es keine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, von der die Propheten hier sprechen, von der die Bibel spricht, ist eine andere Gerechtigkeit, ist eine ewige Gerechtigkeit, weil die hat eine andere Grundlage, die hat einen anderen Ursprung. Sie gründet eben nicht auf deinem und meinem Empfinden, auf unserer Wahrnehmung oder auf irgendwelche subjektiven Maßstäbe, sondern sie gründet auf Gott, dem Vater. Und Gott ist zu 100% gerecht. Das hat übrigens, habe ich mal im Duden nachgeschlagen, wenig mit Fairness oder Fairplay zu tun. Weil, auch wenn es vielleicht irgendwie hipper klingt und wenn man jetzt mit Streaming und sowas, habe ich mir echt überlegt. Aber, möchte euch das kurz erklären, Fairness, sagt der Dude, spricht dann von Fairness, wenn man anderen gegenüber ehrlich und rechtschaffen sich verhält. Und jetzt erinnert euch wieder, wenn man das anderen gegenüber tut, dann gibt es wieder diese subjektive Wahrnehmung. Nämlich, meine Kinder verstehen Gerechtigkeit anders als ich. Oder mein Chef oder so. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Dass aber Gott gerecht ist, das bedeutet, dass sein Wesen, seine Natur, also das, was er ist, immer rechtschaffen, immer richtig, immer gut und immer gerecht ist. Er selber ist der ultimative Maßstab dafür, was richtig ist. Und weil er der Maßstab der Gerechtigkeit ist, tut er ohne Zweifel auch immer das, was richtig ist. Er ist die absolute Integrität und Aufrichtigkeit. Psalm 92 lesen wir zum Beispiel: Der Gerechte gedeiht wie die Palme, schießt auf wie die Zeder auf dem Libanon. Eingepflanzt in Jahwes Haus, in Gottes Höfen sprossen sie auf. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind voller Saft und Kraft, um zu berichten, dass Jahwe gerecht ist. Er ist mein Fels, an dem es nichts Unrechtes gibt. Oder Mose singt in 5. Mose 34 ein Lied, in dem er singt, der Name Jahwes rufe, den Namen Jahwes rufe ich aus. Gebt unserem Gott die Ehre, der Fels, vollkommen ist sein Tun. Alle seine Wege sind recht. Ein treuer Gott, der niemals betrügt. Gerecht und gerade ist er. Und weil Gott von Natur aus gerecht ist, gilt es auch für seine Beziehung zu uns Menschen. Und da kommt jetzt das nächste Problem. Weil zu Gottes Wesen gehört nicht nur, dass er gerecht ist, sondern es gehört auch dazu, dass er heilig ist. Das heißt, er ist rein, er ist unbefleckt, er ist abgesondert, herausgerufen. Und weil Gott heilig ist, kann er Sünde nicht ertragen. Und da kommt jetzt eben dazu, dass er auch gerecht ist. Das heißt, es ist notwendig, dass er die Menschen so behandelt, wie sie es verdienen. Jesus macht es an einem Gleichnis, an einem Beispiel sehr deutlich. Er spricht davon, dass wenn er mal wiederkommt, dass es dann zwei Gruppen geben wird. Bestimmt habt ihr von dem Gleichnis schon mal gehört. Matthäus 25 ist es zu lesen. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das schon seit Gründung der Welt auf euch wartet. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir zu essen gegeben, als ich Durst hatte, gabt ihr mir zu trinken, als ich fremd war, habt ihr mich aufgenommen, als ich nackt war, habt ihr mir Kleidung gegeben und als ich krank war, habt ihr mich besucht und als ich im Gefängnis war, kamt ihr zu mir. Herr, werden dann die Gerechten fragen, wann soll das denn bitte gewesen sein? Verkürzt es jetzt mit eigenen Worten. Und der König wird erwidern, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Geschwister getan habt, das habt ihr mir getan. Und zu denen auf der linken Seite wird er sagen, geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, geht in das ewige Feuer, denn ihr habt das alles nicht getan. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir denn dich hungrig gesehen oder durstig oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen erwidern, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Geschwister zu tun versäumt habt, das habt ihr auch an mir versäumt. So werden diese an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber ins ewige Leben. Die Gerechte werden belohnt, die Ungerechte werden bestraft. Ist eigentlich ganz einfach. Schwarz oder weiß. Und leider gehört es zur Gerechtigkeit mit dazu. Und es klingt brutal hart. Und es ist auch brutal hart. Aber das muss so sein. Weil wenn es keine Bestrafung, keine Belohnung gäbe, dann wäre Gott ungerecht. Und das kann er nicht sein. Es wäre ein Widerspruch in sich. Er würde gegen sein eigenes Wesen handeln. Und ganz ehrlich, wie souverän wäre er dann? Wäre er dann nicht mehr oder weniger so wie wir? Und sicher ist für viele von uns das schwierig. Das ist auch für mich schwierig. Gottes Gericht über Sünder als was Richtiges zu betrachten. Gerade an Weihnachten geht es mir zumindest so, da denkt man doch eher so an den Gott der Liebe, so mit warmen Socken vorm Kamin, schönen Tee oder einen Glühwein dabei, vielleicht noch ein paar Plätzle, die übrig sind. Und letztlich ist Gott ja auch Liebe. Er liebt uns bedingungslos, auch wenn wir sündigen. Er liebt sogar die, die trotzig sündigen. Und weil Liebe eben auch seine Natur und sein Charakter ist, liebt er uns von Natur aus. Er liebt aber unsere Sünde nicht. Unsere Sünde trennt uns von ihm. Es gibt irgend so ein, weiß nicht, ist so ein Postkartenspruch oder irgendwie, also aus der Bibel ist, meine ich nicht zumindest, der sagt, Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und weil Gott eben heilig ist, kann er die Sünde nicht akzeptieren. Und weil er gerecht ist, muss er die Sünde bestrafen. Und ich gebe zu, das ist jetzt nicht unbedingt die klassische Weihnachtspredigt. Das tut mir wirklich leid. Und sorry, dass ich heute über Bestrafung sprechen muss. Ich möchte euch aber erklären, warum ich glaube, dass es eben trotzdem mit Weihnachten, mit Heiligabend zu tun hat. Lasst uns in Römer 3 ab Vers 10 lesen. So steht es in der Schrift, schreibt Paulus, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner hat Einsicht und fragt nach Gott. Alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der Gutes tut, nicht einer. Und das ist irgendwie so ein bisschen wie so das Spiegelbild der Gesellschaft. Wir alle haben versagt, wir alle sind verloren, wir verdienen die gerechte Bestrafung Gottes und leider auch an Weihnachten. Aber, und jetzt kommt das große Aber, weil Gott uns so sehr liebt, schafft er einen Weg. Darum kommt Jesus auf die Erde. Darum verlässt er die Herrlichkeit beim Vater und wird zwischen Ochs und Esel im größten Mist und Dreck im Stall geboren. Darum lässt Gott eine Jungfrau schwanger werden, damit unsere Sünde durch seinen Tod, seine Auferstehung gesühnt werden könne. Dass wir eben nicht von Gott getrennt sein müssen, dass wir nicht für unsere Sünde bestraft werden müssen. Darum geht er den beschwerlichen Weg auf den Hügel außerhalb von Jerusalem und lässt sich für dich und für mich ans Kreuz schlagen. Darum stirbt er, der nie gesündigt hat, den Tod, den wir verdient haben. Und darum lässt Gott ihn am dritten Tag wieder auferstehen. Der Tod ist besiegt. Ich gebe gern zu, dass die Gerechtigkeit, die Rechtschaffenheit Gottes in gewisser Weise beängstigend erscheinen kann. Zu wissen, dass er die Sünde hasst und dass er jeden Tag Empörung empfindet, dass die Sünde bestraft werden muss, das kann wirklich schrecklich sein. Und gleichzeitig ist die Erlösung deshalb so gut und so wichtig und weltweit Grund zum Feiern. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, damit die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus kam für dich und für mich. Er litt für dich und für mich. Er trug unsere Schuld, unsere Sünde am Kreuz. Er wurde für unser Fehlverhalten bestraft. Das ist die Herrlichkeit der Liebe Gottes zu uns. Wir müssen nimmer in Angst vorm Gericht leben. Er ebnet den Weg, damit wir mit ihm verbunden sind und seine Kinder zu sein, anstatt in Trennung von ihm zu leben. Max Lucado hat mal den Satz gesagt: Der Weg der Gerechtigkeit ist ein schmaler, gewundener Pfad, der einen steilen Hügel hinaufführt. Auf der Spitze des Hügels befindet sich ein Kreuz. Und eins möchte ich euch zum Schluss gerne noch mitgeben. Wenn wir jetzt nochmal auf das Gleichnis gucken, das ich vorhin erzählt hatte, das Jesus bringt mit den Gerechten auf der rechten Seite und den Verdammten auf der linken, und dann sage: Oh Mann, muss ich jetzt echt noch was tun. Muss ich jetzt echt besser werden, da muss ich jetzt echt noch mehr leisten, dann verkennen wir eine wesentliche Sache. Jesus kommt auf die Erde zu uns und stirbt stellvertretend für dich und für mich, ohne dass du oder ich auch das Geringste nur dafür tun hätte können. Gott hat uns zuerst geliebt und deswegen kommt es nicht auf deine und auf meine Leistung an. Es kommt nicht darauf an, was du Gutes tust oder was für ein guter Mensch du bist, wie deine Werte sind oder ob du an Heiligabend in den Gottesdienst gehst oder nicht. Jesus erfüllt das Gesetz, er bekräftigt die 10 Gebote durch sein Leben, aber er schafft kein neues Gesetz. Er führt keine Leistungsprämie oder Boni ein, die wir uns irgendwie erarbeiten können, sondern er schafft eine Beziehung, er schafft einen Bund. Das Tun, die Tat, folgt aus dem Glaube und nicht der Glaube aus dem Tun. Lasst uns gemeinsam nochmal in die Stelle im Römer 3 gehen. Ihr erinnert euch, das war die mit: Es gibt keinen Gerechten. Alle sind verdammt. Und ab Vers 21 lesen wir: Doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes unabhängig vom Gesetz sichtbar. Und das wird vom Gesetz und den Worten der Propheten bestätigt. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch seine Gnade, ohne eigene Leistung, gerecht gesprochen. Und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühneopfer öffentlich dargestellt. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie uns zugute. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hatte, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Ihr Lieben, Gott ist gerecht. Gott ist heilig und er ist die Liebe. Er kann Sünde nicht ertragen und bestraft gerecht. Aber er schickt uns seinen Sohn, der uns freimachen will von der Sünde, wenn wir an ihn glauben. Wir müssen uns entscheiden, auf welcher Seite wir stehen wollen. Wir werden nicht durch unsere Taten, unser Tun, unsere Werke gerecht gesprochen oder weil wir an Weihnachten Livestream gucken. Gott spricht uns gerecht, wenn wir an ihn glauben, wenn wir uns zu ihm hinwenden und in Beziehung mit ihm treten. Sein Geschenk, das er macht, annehmen. Das Geschenk der Erlösung durch das Kommen von Jesus auf die Welt. Durch sein Leben, sein Leiden, sein Tod, seine Auferstehung gilt es für dich und für mich heute noch. Und ich frage dich heute: Willst du das Geschenk annehmen? Es ist Weihnachten. Und wenn du heute sagst, ich möchte das Geschenk wieder neu oder zum ersten Mal für mich annehmen, dann sprich mit Jesus drüber. Sag ihm im Gebet, dass du das Geschenk annehmen willst. Da braucht es überhaupt keine frommen Worte. Ein ehrliches Gebet reicht völlig aus. Wenn du willst, sprich jemand von uns an, wenn ihr jetzt zu Hause seid, schick eine Mail, schick eine WhatsApp, was auch immer. Wir bleiben gerne in Kontakt mit dir. Wenn du Fragen hast, lies in der Bibel, fang im Neuen Testament an, lern Jesus kennen. Vielleicht ist heute mit Abstand das beste Weihnachten für dich aller Zeiten. Weihnachten ist definitiv größer als gedacht. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du den Thron verlassen hast, dass du aus der Herrlichkeit zu uns in die dreckige Welt kommst, dass du hier lebst, dass du für uns stirbst, dass du wieder auferstehst. Danke dir für dieses unglaubliche Geschenk, für diese Beziehung, die wir mit dir haben können, wenn wir das wollen. Du drängst dich nicht auf, aber deine Tür steht jedem offen. Und ich bete, dass ja, wer jetzt das gehört hat und wem das jetzt auf dem Herzen liegt, dass er die richtige Schlüsse draus zieht. Und ich bete, dass du wirklich ein gesegnetes Weihnachten draus machst. Und dass wir heute wieder neu in die Beziehung mit dir treten können. In deinem Namen, Jesus. Amen.